Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören das Wort Gottes, Psalm 106. Psalm 106. Halleluja! Dank dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich. Wer kann die Machttaten des Herrn beschreiben und all seinen Ruhm verkünden? Wohl denen, die das Recht beachten, die Gerechtigkeit üben alle Zeit. Gedenke an mich, o Herr, aus Gnade gegen dein Volk. Suche mich heim mit deiner Rettung, dass ich das Glück deiner Auserwählten schaue, dass ich mich freue an der Freude deines Volkes und ich rühme mit deinem Erbteil. Wir haben gesündigt samt unseren Vätern. Wir haben Unrecht getan, haben gottlos gehandelt. Unsere Väter in Ägypten achteten nicht auf deine Wunder. Sie gedachten nicht an deine große Gnade und waren widerspenstig am Meer, am Schilfmeer. Aber er rettete sie, um seines Namens willen, um seine Stärke offenbar zu machen. Und er bedrohte das Schilfmeer, dass es vertrocknete, und ließ sie durch die Fluten gehen wie auf einer Steppe. Und er rettete sie von der Hand des Hassers und erlöste sie aus der Hand des Feindes. Und das Wasser bedeckte ihre Bedränger. Nicht einer von ihnen blieb übrig. Da glaubten sie seinen Worten und sangen sein Lob. Aber sie vergaßen seine Werke bald. Sie warteten nicht auf seinen Rat, sondern wurden begehrlich in der Wüste und versuchten Gott in der Einöde. Und er gab ihnen, was sie forderten. Aber er sandte Auszehrung in ihre Seelen. Und sie wurden eifersüchtig auf Mose im Lager und auf Aaron, den Heiligen des Herrn. Da tat sich die Erde auf und verschlang Datan und bedeckte die Rotte Abirams. Und Feuer verzehrte ihre Rotte, eine Flamme versenkte die Gottlosen. Sie machten sich ein Kalb am Horeb und warfen sich nieder vor dem gegossenen Bild. Sie vertauschten den, der ihre Herrlichkeit war, gegen das Abbild eines Stiers, der Gras frisst. Sie vergaßen Gott, ihren Retter, der Großes getan hatte in Ägypten, Wunder im Land Hams, Furchtbares am Schilfmeer. Und er gedachte, sie zu vertilgen, wenn nicht Mose, sein Auserwählter, in den Riss getreten wäre vor ihm, um seinen Grimm abzuwenden, dass er sie nicht vertilgte. Sie verachteten das liebliche Land. Sie glaubten seinem Wort nicht. Und sie murrten in ihren Zelten. Sie gehorchten nicht der Stimme des Herrn. Da erhob er seine Hand gegen sie und schwor, sie niederzustrecken in der Wüste und ihren Samen unter die Heidenvölker zu werfen und sie zu zerstreuen in die Länder. Und sie hängten sich an den Baal Peor und aßen Opfer der toten Götzen. Und sie reizten ihn mit ihrem Tun. Da brach die Plage unter ihnen aus. Aber Phinehas trat auf und übte Gericht, sodass die Plage ausgehalten wurde. Das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet, auf alle Geschlechter in Ewigkeit. Und sie erzürnten ihn am Haderwasser, und es erging Mose schlecht um ihres Willen. Denn sie erbitterten sein Gemüt, so dass er unbedacht redete mit seinen Lippen. Sie vertilgten die Völker nicht, wie der Herr ihnen geboten hatte, sondern sie vermischten sich mit den Heidenvölkern und lernten ihre Werke. Und sie dienten ihren Götzen, und diese wurden ihnen zum Fallstrick, und sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den Dämonen. Und sie vergossen unschuldiges Blut, das Blut ihrer Söhne und ihrer Töchter, die sie den Götzen Kanaans opferten. Und so wurde das Land durch die Blutschuld entweiht. Und sie machten sich unrein mit ihren Werken und begingen Hurerei mit ihrem Tun. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen sein Volk, und er verabscheute sein Erbteil. Und er gab sie in die Hand der Heidenvölker, dass ihre Hasser über sie herrschten. Und ihre Feinde bedrückten sie, und sie wurden gedemütigt unter ihre Hand. Er errettete sie oftmals Aber sie widerstrebten ihm mit ihren Plänen und sanken immer tiefer durch ihre Ungerechtigkeit. Aber er sah ihre Not an, als er ihr Schreien hörte, und er gedachte an seinen Bund mit ihnen und empfand Mitleid nach seiner großen Gnade. Und er ließ sie Barmherzigkeit finden bei allen, die sie gefangen hielten. Rette uns, Herr, unser Gott, sammle uns aus den Heidenvölkern, dass wir deinem heiligen Namen danken und uns glücklich preisen zu deinem Ruhm. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alles Volk soll sagen: Amen. Halleluja. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, als ich mich mit diesem Psalm beschäftigt habe, ist mir immer wieder durch den Kopf gegangen, wie wir Menschen ein Heldenlied schreiben würden. Haben wir mir mal überlegt, was wären die Kriterien für ein menschliches Heldenlied? Sind mir zwei eingefallen. Das eine ist, dass es dazu immer einen Sieger und einen Verlierer braucht. Das ist mal das eine. Und das andere ist ja so, dass ein Sieger, wenn er ein Heldenlied singt, seine eigenen Taten besonders herausstellt und manchmal auch etwas retuschiert und etwas schöner und mächtiger darstellt, als sie wirklich waren. Ich wurde erinnert an den Prototyp eines Heldenliedes aus der Popkultur, nämlich von den Queens. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, We Are the Champions. Ich habe den Text nachgelesen. Der Text ist aufschlussreich, wenn auch nicht sehr gehaltvoll. Ich habe mir das auf YouTube angeschaut und gesehen, wie der Freddie Mercury sich auf der Bühne selber produziert hat und der Refrain so nachgehallt hat: We are the champions of the world. Wir sind die Sieger dieser Welt. Hier in Psalm 106 haben wir ein Heldenlied der völlig anderen Art. Nicht wir sind die Champions of the world, sondern wir sind Sünder und Gott ist der Sieger. Ja, es ist ein langer Psalm, es sind 48 Versen. Ganz kurz etwas zu den Themen, wenn wir einen Psalm lesen. Was ist wichtig zu beachten, wenn wir einen Psalm lesen? Das erste ist ja immer, ist es ein Psalm, den jemand persönlich für sich sang oder betete? Oder ist es ein Psalm, den das Volk Gottes gemeinsam sang und betete? Hier handelt es sich um einen gemeinschaftlichen Gesang. Die zweite Frage ist, welchen Charakter trägt ein Psalm? Ist es eher eine Klage oder ist es eher ein Lob? Das war gar nicht so einfach zu entscheiden in diesem Psalm, weil eigentlich ist es ja eine gemeinschaftliche Klage mit Bekenntnischarakter, so habe ich es für mich zusammengefasst. Aber, wenn Sie genau gelesen haben, am Anfang und am Schluss steht ein Wort, Halleluja, am Schluss wieder, Halleluja. Die Klage des Volkes wird überstrahlt vom Lob Gottes. Dieser Psalm ist ein ganz besonderer Psalm, weil er sich eigentlich an historischen Begebenheiten orientiert. Er blickt zurück in die Heilsgeschichte von Volk Israel, so wie es auch der vorhergehende Psalm, Psalm 105, tut. Nur war in Psalm 105 der Fokus sehr stark auf Gottes Machttaten und seinem mächtigen Handeln, und hier ist der Fokus eher auf der Sünde des Menschen. Wenn Sie mit mir den Vers 6 lesen, steht dort ein sehr wichtiger Vers, das Bekenntnis. Und das geht es eigentlich in diesem Psalm. Wir haben gesündigt, wir haben Unrecht getan, wir haben gottlos gehandelt. Wir überlesen das so schnell. Merken Sie, es steht dreimal eigentlich etwas Ähnliches. Wir haben gesündigt, wir haben gesündigt. Okay, weiter. Nee. Wir haben Unrecht getan und wir haben gottlos gehandelt. Das ist ein typisches Merkmal eines Psalms. Es wird etwas mehrmals gesagt, um es zu verstärken. Im Hebräischen sind das drei Worte. Wir haben gesündigt, wir haben Unrecht getan, wir haben gottlos gehandelt. Ja, das ist das entscheidende Merkmal eines Psalms. die Poesie unterscheidet sich sehr von unserer deutschen Sprache. Also werden Dinge betont. Und es ist immer spannend, in einem Psalm zu lesen, welche Dinge werden betont. Manchmal werden sie ergänzt, manchmal werden sie einen Gegensatz gestellt und so wird es plötzlich sehr lebendig, diese einzelnen Verse zu lesen. Ja, wir gehen zum Psalm und zum Überblick. Es sind ja 48 Verse, einige Verse, man könnte mehrere Predigten darauf machen. Eigentlich geht es um einen Rahmen und um ein Bild. Der Rahmen wird in Vers 1 bis 6 gegeben und wiederum in Vers 47 abgeschlossen, Vers 47 und Vers 48, Klammer auf, Vers 48 ist gleichzeitig der Schluss des vierten Psalmbuches, eine Art Refrain. Und dazwischen werden einige Dutzend Verse, wird über die Geschichte vom Volk Israel gesprochen. Und zwar wird ganz gezielt auf 7 Ereignisse zurückgegriffen, aus der Wüste, aus dem zweiten und dem vierten Buch Mose, und nachher in Vers 34 bis 46 eine Sammelbeschreibung aus der Zeit nach der Landnahme geliefert. Ich möchte mit Ihnen heute gerne kurz etwas zum Rahmen sagen und dann an einigen Schlüsselworten diese 7 Szenen oder diese 8 Berichte aufgreifen. Eine Idee wäre es, darum habe ich weiß, es ist etwas viel auf der Tafel geschrieben, dass Sie diese Woche jeden Tag eine Begebenheit noch genauer nachlesen, im zweiten und im vierten Buch Mose. Das eignet sich sehr gut, es sind 7 Szenen für jeden Tag, wenn Sie heute beginnen, bis mit nächsten Samstag, könnten Sie für sich ein Kapitel genauer lesen. Einige Worte zum Einstieg, Vers 1 bis 6. Der Psalm beginnt, wie gesagt, nicht mit der Sünde, sondern mit dem Lob Gottes. Und mit dem Schlüsselwort, hier wird es mit Gnade übersetzt, man könnte auch Güte übersetzen. Ich kann nicht anders, als kurz etwas darüber zu sagen, weil es ist so ein wichtiger Begriff. Seine Güte steht, ist unermesslich, sie reicht bis zum Himmel. Seine Güte wird von Ewigkeit her, Zeit und Raum, es sprengt alle Dimensionen. Seine Güte ist der Refrain der Heilsgeschichte, Psalm 136. Gott rettet um seiner Güte willen und gedenkt um seiner Güte willen nicht an die Sünde der Auserwählten. Seine Güte ist eng verflochten mit der Gerechtigkeit. Und Gott erweist seine wunderbare Güte gegenüber denen, die ihm vertrauen. Manchmal, wenn wir die Psalmen lesen, hat es den Anschein, als ob seine Güte zu Ende wäre. Doch Gott wird nach seiner großen Güte, zum Glück nicht nach uns, sondern nach seiner großen Güte erhören. Gehen Sie einmal diesen Begriff in den Psalmen nach, der Güte Gottes, es ist gewaltig. So beginnt dieser Psalm. Wer kann die Machttaten des Herrn beschreiben? Das ist eigentlich, denke ich, eine rhetorische Frage. Niemand kann es wirklich richtig und trotzdem wird, oder gerade nachher wird etwas gemacht, auf den Hintergrund, auf den traurigen Hintergrund der Menschen als Gottes Volk wird eben genau das, diese große Macht des Herrn, als Kontrastbild dargestellt. So wie als Mahnung erscheint dann der Vers 3, wo steht, wohlwollen das Recht beachten. Der Begriff ist übrigens dasselbe wie der Beginn des Psalms. Psalm 1, Vers 1 steht auch, wohl dem, der nicht wandelt. Glücklich ist der, der sein Recht beachtet. Und manchmal haben wir also den Eindruck, wenn es um Bekenntnis geht, wenn es um Schuldbekenntnis geht, dass es nur um den Aspekt der Zerknirschung und der Demütigung geht. Ich glaube, das ist das eine. Aber der Psalmist sagt schon ganz am Anfang, wenn es um Schuldbekenntnis geht, dann geht es immer auch, und das finde ich ein wunderbarer Vers, letzten Endes um seine Güte, um das Glück der Auserwählten, Vers 5. Das wird dreimal betont, wieder eine dreifache Betonung. Das Glück der Auserwählten, dass ich mich freue an der Freude deines Volkes. Das ist sein Begehren. Es geht durch die Zerknirschung zur Freude. Das ist eben beides. Und das ist das Wunderbare. Ich habe mich sehr gefreut, diese Verse auch für mich immer wieder zu lesen. Ja, Vers 1 bis 6 sind gebildet den Rahmen dieses Psalms und die Einleitung. Es geht also um ein Bekenntnis, verbunden mit der Bitte, teilzuhaben am Glück der Auserwählten und der Freude. Und ich möchte jetzt einige Dinge sagen zu diesen sieben Szenen aus Gottes Volk, aus der Geschichte der Wüstenreise. Ich habe, dass Sie besser folgen können, das Ihnen dargestellt. Immer links das Versagen der Menschen und rechts Gottes Handeln in Gerechtigkeit, in Gericht und im Heil. Ich lege jetzt meine jeweils immer die Betonung auf einige Begriffe. Bei der ersten Szene, da geht es ja um den Auszug aus Ägypten und um das Volk, das in das Rote Meer kam. Ich habe meine Söhne, ich habe 5 Söhne diese Woche gefragt, wisst ihr noch, was das Problem war, als sie an das Rote Meer kamen? Da haben sie mir zur Antwort gegeben, ja, sie konnten nicht hindurchgehen. Da habe ich gesagt, nein, das war eigentlich nicht das Problem, sondern das Problem war nachher ihre Reaktion darauf. Kurz nachdem sie Gottes Plagen erlebt hatten, steht hier in Vers 7, das ist die Bewertung dieses Psalmisten, sehr spannend, sie waren widerspenstig. Man könnte auch übersetzen, Vers 7, sie waren rebellisch. Das Wort wird immer dann gebraucht, wenn es um Gottes Volk geht, das gegen ein anderes Volk, aber vor allem gegen Gott, rebelliert. Ich weiß nicht, wenn Sie in einer Lehrfunktion sind, in einer Klasse, und eine Stunde lang mit dem Widerstand oder gegen den Widerstand der Schüler arbeiten müssen. Wissen Sie, wie anstrengend das ist? Ich kann es selber sagen, als Vater von 5 Söhnen, wenn ich als Vater gegen den Widerstand von 5 Söhnen einen Tag verbringe, ich bin am Abend nudelfertig. Und wenn ich in mein eigenes Herz blicke, dann ist das so eine erste Begegnung mit mir selbst sozusagen, wenn ich das Wort widerspenstig lese. Ist es nicht ein Hauptproblem? Ein ganz ursächliches? Heute würde man im Psychologischen sagen, ein tiefenpsychologisches. Nee, es geht um unser Inneres, nämlich es geht darum, dass wir gar nicht wollen. Das ist das erste Problem. Wir wollen gar nicht. Und wenn jemand nicht will, Sie wissen es, dann wird es schwierig. Sehr tröstlich ist dann zu lesen, wie Gott intervenierte aus Vers 7. Im Englischen wird das so schön übersetzt, nevertheless, in Vers 8. Aber, nevertheless, nichtsdestotrotz, er rettete sie. Zweimal wird das gesagt, in Vers 8 und Vers 10. Gottes Handeln im Heil. Und haben Sie gelesen, es steht nicht, er rettete sie nicht in erster Linie ihretwillen, sondern um seines Namens willen, um seine Stärke offenbar zu machen. Widerspenstig. Das zweite ist in Vers 13 die Vergesslichkeit. Sie wurden erlöst, sie wurden durch das Rote Meer geführt, sie sangen sein Lob, aber, wieder so ein Aber, sie vergaßen seine Werke bald. Jemand hat gesagt, eigentlich ist es so, dass wir das Gute noch fast besser vergessen als das Schlechte. Und viel schneller vergessen. Wir sind vergesslich. Ich bin vergesslich. Und statt der Freude, wie sie in Vers 5 gewünscht wird, steht sie in Vers 14, sie wurden begehrlich. Wenn Sie eine Elberfelder-Übersetzung lesen, dann ist es noch gut wiedergegeben, es steht eigentlich wörtlich, sie gierten mit Begierde. Das heißt, sie hatten eine unbeständige Lust, eine unbändige Lust. Es gelüste sie so stark, zu keinem anderen Essen. Und sie versuchten Gott. Und wissen Sie was? Das ist auch so erstaunlich, was er dann in Vers 15 sagt, wie er reagiert hat. Gott gibt auf der Ebene, die sie sich wünschen, und parallel nimmt er weg. Das ist ein Paradox. Es gibt ein Buch, das empfehle ich Ihnen zu lesen, die ich gut Englisch kenne, von David Meyer, Spiritual Hunger in the Age of Plenty. Geistlicher Hunger in einer Zeit, wo alles vorhanden ist. Und das ist doch genau das Paradox unserer Zeit. Wir fordern und bekommen sehr viel und gleichzeitig ist Magerkeit oder Auszehrung oder so wenig vorhanden in uns drin. Es ist viel Leere da, wenn Sie rundherum blicken. Wir denken oft, wenn ich etwas bitte und Gott mir etwas gibt, dann haben wir einen guten Deal gemacht. Es kann auch anders sein. Er gibt, was wir bitten, und gleichzeitig nimmt er innerlich weg, dass eine innerliche Leere entsteht. Ein Gerichtshandeln von Gott ist für mich einer der Punkte, mit denen ich am besten mit meinen Gleichaltrigen in mein Geschäft anknüpfen kann, an das, was sie auch erleben. Es ist viel da und gleichzeitig viel Auszehrung, viel Magerkeit. Wir sind widerspenstig, wir wollen gar nicht. Das zweite ist, wir sind vergesslich und begehrlich. Und das dritte ist, kein schönes Bild, Eifersucht, Vers 16. Sie wurden eifersüchtig auf Mose. Ich weiß nicht, ob Sie schon erlebt haben, an sich selber, welche Dynamik Eifersucht auslösen kann. Das ist ein unglaublicher Sog, der sich entwickelt. Ein Beispiel dafür haben wir in der Bibel, im Verhältnis zwischen Saul und David. Ich möchte die Stelle kurz nachschlagen. 1. Samuel 18, Klammer aufmachen, Thema Eifersucht. Wir lesen 1. Samuel 18, Vers 9. Nach der Begebenheit von David und Goliath, David hat gesiegt, David hat dem Saul die Show gestohlen, würden wir heute sagen. Und dann sehen wir die Reaktion da, es ist auch spannend, das ganze Kapitel zum Thema Eifersucht zu lesen, aber ich lese nur den Vers 9. Und Saul blickte neidisch oder eifersüchtig auf David von jenem Tage an und forthin. Und wenn Sie wissen, welche Dynamik diese Eifersucht nachher entfaltet hat, welchen Eifer immer wieder gegen David, dann ist es uns ein warnendes Beispiel, dass nämlich die Eifersucht und der Neid nicht nur uns selber und andere fressen kann, sondern es wird so eindrücklich auch demonstriert in der Geschichte des Volkes Gottes in der Wüste. Die Erde tat sich auf, am Schluss wurden sie selbst verschlungen durch diese Eifersucht. Eine so negativer Sog. Widerspenstig, vergesslich und begehrlich, eifersüchtig. Und das nächste ist dann in Vers 20 die Erinnerung an die Begebenheit in der Wüste am Berg Horeb, wo Moses auf dem Berg war und die Gesetzestafeln empfing und das Volk unten einen eigenen Gottesdienst einrichtete. Und zur gleichen Zeit, wie Moses seine Gebote erhielt und das Volk hat noch ein Versprechen abgegeben, 2. Mose 19, alles was du gesagt hast, wollen wir tun, sich einen eigenen Gottesdienst einrichtet und das goldene Kalb nicht etwa als neuen Gott einführte, sondern sagt, das ist Yahweh, dein Gott, ein Ersatzgott, sich einrichtete. In Vers 20 steht, dass sie eigentlich damit einen ganz schlechten Tausch eingingen. Sie vertauschen den, der ihre Herrlichkeit war, gegen, so gut gesagt, gegen das Abbild eines Stiers, der grausam ist. Was für ein schlechter Tausch. Ich weiß nicht, ob Sie das Buch kennen, es ist nicht alles Gott, was glänzt, von Timothy Keller. Ich kann jetzt nicht näher auf das Thema Götzendienst eingehen. Ich habe mich gefragt, an was erkenne ich am besten meine Neigung zu Ersatzgöttern, meine eigene Neigung? Und für mich ist eine gute Frage, die nachzuspüren, ist die Frage, wo entwickle ich einen missionarischen Eifer für etwas? Das ist eine gute Fährte, um den Ersatzgöttern unserer Zeit nachzuspüren. Ich frage Sie, kennen Sie Ihren ersten Ersatzgott? Sie vertauschten den, der ihre Herrlichkeit war, gegen das Abbild eines Stiers, der Gras frisst. Paulus nimmt das Bild später in Römer 1 auf. Was für ein schlechter Tausch. Wunderschön ist dann zu sehen in Vers 23 von Mose, in der Reaktion, dass Gott wollte sie vertilgen, wenn nicht Mose, sein Auserwählter, in den Riss getreten wäre vor ihm. Was für ein schönes Bild für Jesus Christus, der für die Menschen in den Riss treten würde. Was für ein schöner Hinweis hier in Vers 23. Die Situation sah nach diesem Götzendienst so aus, als ob alles fertig war. Und Gott kündigte es auch an, ich möchte mit dir, Mose, weitermachen, aber mit diesem Volk nicht mehr. Und Mose flehte ihn an und trat in den Riss. Und Gott antwortete in seiner Güte, in dieser Güte, die am Anfang des Psalms besungen wird, und wandte den Grimm von seinem Volk ab. Ein wunderschöner Hinweis, Vers 23, auf den Erlöser. Das Volk war nicht nur widerspenstig, vergesslich und begehrlich, nicht nur eifersüchtig, sie gingen nicht nur einen schlechten Tausch ein, sondern in Vers 24 steht auch noch, sie verachteten das liebliche Land und sie glaubten seinem Wort nicht. Die Verächtlichkeit für das Verheißene erfei. Wenn Sie in Vers 5 nochmals lesen, den Wunsch, den das Volk hier singt und den der Psalmist zum Ausdruck bringt, er wünscht sich, dass er das Glück der Auserwählten schaut, dass er sich freut an der Freude des Volkes und ich mich rühme mit deinem Erbteil. Dann sehen Sie, dass eine weitere Neigung von Gottes Volk ist, und ich sehe mich selber auch darin, das nicht wertzuschätzen, was er uns gibt. Verächtlich damit umzugehen, geringschätzig. Und vielleicht ist heute der Punkt, wo ich mir sage, wo Sie sich sagen, gib mir erneut diese Freude an deinem Erbteil. Gib mir erneut diesen Hunger, dass ich nicht diesen anderen Göttern, sie wissen besser, wo ihre sind, ich weiß auch, wo meine Versuchungen sind, dass sie nicht diesen Göttern nacheifern diese Woche, sondern das liebliche Land, das Erbteil, das er uns gegeben hat, eben wertschätzen. Sie waren widerspenstig, sie waren vergesslich und begehrlich. Eifersucht hat sie verzehrt, oder ein Teil des Volkes. Sie gingen einen schlechten Tausch ein. Sie verachteten das liebliche Land, ging geringschätzig mit dem um, was Gott ihnen angeboten hat. Und in Vers 28 steht, sie hängten sich an den Baal Peor und aßen Opfer der toten Götzen. Hier ist der Bezug gemacht auf die Begebenheit mit Bileam. Und den Trick, den er anwandte, nachdem all seine Bemühungen vergeblich waren, das Volk zu verfluchen, hat er noch eine Variante, die er ziehen konnte. Er hat gesagt, ganz einfach, mach eine große Party mit den Göttern, führe sie zusammen und dann werden sie sich darauf einlassen. Und genau, das Volk hat sich verführen lassen. Und es steht hier der Ausdruck, sie hängten sich an den Baal Peor. Wenn Sie das nachlesen in 4. Mose 25, und ich empfehle Ihnen diese Woche diese einzelnen Kapitel nachzulesen, die ich jetzt nur antippe, da steht, dass sich das Volk unter das Joch begab. Da steht in 4. Mose 25, Vers 3. Das ist dasselbe Wort, sich hängen oder sich unter das Joch begeben. Und was hier mit Götzendienst auch beschrieben wird, das Opfer an den Toten, an toten Götzen, wenn Sie das 4. Mose 25 lesen, sehen Sie, dass das auch mit einer Prostitution verbunden war, auch mit sexueller Unreinheit und mit Ehebruch. Und auch hier sehen wir, wo die nächste Gefahr auch lauert für das Volk Gottes, nämlich sich unter ein Joch zu begeben, das schädlich ist. Ja. Die Frage ist hier, sind sie unter einem sexuellen Joch? 4. Mose 25. Psalm 106, Vers 28 erinnert uns daran, dass das sehr verhängnisvoll ist. Aber auch hier sehen wir, dass jemand auftritt und der Plage wehrt. Diesmal ist es Pinhas, der Priester, der Auftreten der Plage werden, schauen Sie mal diese Ausdrucksweise in Vers 31 an, es steht, dass dies ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde. Die genau gleiche Formulierung, auch im Hebräischen, ich habe es nachgeguckt, die in 1. Mose 15, Vers 6 von Abraham gesagt wird, dass ihm sein Glaube zur Gerechtigkeit angerechnet wurde. Wunderschöner Hinweis auch wiederum, Pinhas, der Plage wehrt. Und der Aufstand, wenn Sie 4. Mose 25 liest, und vor allem den Mut hatte, einen Stopp zu machen, als ein Führer eine fremde Frau in ein Zelt führte. Und damit der Plage wehrte. Sie waren widerspenstig, sie waren vergesslich und begehrlich. Sie waren eifersüchtig, was sie verzehrte. Gingen einen schlechten Tausch ein, waren geringschätzig mit dem Erbteil, was ihnen verheißen war, und sie gaben sich unter ein sexuelles Joch. Das sind sechs Szenen, keine schönen Szenen. Wirklich nicht. Gleichzeitig ist es Gottes Wort. Wenn Sie Psalm 105 nehmen, da steht gar nichts von dem. Da steht nichts von diesem Versagen des Volkes, sondern Psalm 105 betont vielmehr die Machttaten Gottes und sein gnädiges Handeln. Hier ist der Fokus eher auf der Sünde des Menschen. Das tut uns gut, das immer wieder vor Augen zu führen und dann auf seine Größe zu blicken, wie es auch dieser Psalm tut. Die siebte Szene hat mich besonders beschäftigt. Da wird nämlich auf das Volk Gottes Bezug genommen, in Vers 32, wo sie ihren Führer so erzürnten, dass es, wie es steht, Mose schlecht erging um ihretwillen. Können Sie sich das vorstellen, es gibt nicht nur Druck von oben, sondern es gibt auch Rebellion von unten. Haben Sie das schon mal überlegt? Das war für mich ja ein Gedanke. Es gibt auch Rebellion von unten gegen die Autoritäten, die Gott eingesetzt hat. Das ging so weit, dass die Rebellion von unten den Führer oben ins Aus manövrierte. Das hat mich sehr beschäftigt diese Woche. Es ging Mose schlecht um ihretwillen, weil sie sein Gemüt so sehr erbitterten, dass er unbedacht mit seinen Lippen redete und weil er in dieser Vorbild, in dieser Verantwortungsposition war, musste Gott ihn, lesen wir in 4. Mose 20, musste er ihn züchtigen, richten und er konnte darum nicht ins Land gehen. Das ist ein sehr ernstes Kapitel. Ich habe mich auch als Vater gefragt, beispielsweise in diesen Situationen, wo ich dazu neige, erbittert zu werden und unbedacht gegenüber meinen Söhnen zu sein. Das hat mich sehr beschäftigt diese Woche. Ich denke und ich hoffe, dass der Heilige Geist auch bei Ihnen wirkt, dass Sie aus diesen sieben Szenen auch bei Ihnen selber merken, wo bei Ihnen dran ist, dass Sie sich erneut auf das ausrichten, was Vers 5 und Vers 6 sagt. Vers 6, Sie haben gesündigt. Und gedenke an mich, Vers 4 und 5, dass ich das Glück deiner Auserwählten schaue, dass ich mich freue an der Freude deines Volkes und mich rühme mit deinem Erbteil. Sie waren widerspenstig, rebellisch. Sie waren vergesslich und begehrlich. Sie waren eifersüchtig. Sie haben einen schlechten Tausch eingegangen. Sie waren verächtlich mit dem, was Gott ihnen zugedacht hatte. Sie begaben sich unter ein sexuelles Joch und sie brachten ihren Führer sittens so in Bedrängnis, dass er sündigte. Das sind die sieben Szenen aus der Wüste. Psalm 106. Keine schönen Szenen. Wir hätten wahrscheinlich ein Bekenntnis anders gemacht. Ganz kurz, eine Pauschalisierung, wir haben gesündigt, fertig und weiter. Nee. Hier sind wir ganz genau eingeblendet, wo die wunden Punkte waren. Das ist nötig. Und Gott erinnert mich mit diesem Psalm eben genau an diese Punkte. Und die Vers 34 bis 46 sind dann eine Zusammenfassung der Zeit, wie es nach der Landnahme weiterging. Ich möchte nur auf einen Punkt aufmerksam machen, das ist Vers 35, auch das hat mich sehr beschäftigt. Es steht, dass sie sich vermischten mit den Heidenvölkern und ihre Werke lernten. Sie lernten ihre Werke oder da heißt es auch in der Anmerkung, sie übernahmen ihr Tun. Ich habe mich gefragt, wie können wir heute die Werke unserer Umgebung lernen? Und ich möchte das nicht in einem gesetzlichen Sinn jetzt sagen, was kommt. Einfach zu bedenken geben. wenn Sie davon ausgehen, ich weiß nicht, wie die Zahlen in Deutschland sind, in der Schweiz sieht ein Kind zwischen 2 und 3 Stunden fern pro Tag. Dazu kommen noch die Computerspiele und die anderen Internet und so weiter. Bei uns gab es kürzlich eine Umfrage im Stadtteil, die zutage gefördert hat, dass einzelne Kinder zwischen 9 und 12 bis zu 10 Stunden am Tag online verbringen. Das ist eine ungeheure Zahl. Wenn Sie mich fragen heute, wie lernen wir die Werke der Umgebung, kann ich sagen, so lernen wir sie. Wenn wir uns diesen Dingen in einem Übermaß hingeben, dann prasseln tausende von Signalen, tausende von Bewertungen auf uns ein, passiv. Und das sind eben nicht Signale, wie wir sagen, ja, das ist so irgendwo weit weg, sondern sie kommen uns so nahe, sie kommen so direkt in unser Inneres und verseuchen unser Inneres. Sie blockieren unsere Gedanken, sie verändern, wissen wir heute, unsere Gehirnstrukturen mit unserer Zeit und sie schaffen für ein Ersatzgefühl, das immer stärker befriedigt werden muss. Ich sage das nicht mit dem Fingerzeigen, ich sage das zu mir selber auch. Der Umgang mit den Medien, wie können wir heute die Werke der Umgebung lernen? Ich glaube, das ist dieser Kanal, wo ungebeten, ohne dass wir uns das so richtig bewusst sind, diese Werke ganz nahe gebracht werden und eintrainiert werden. Ganz unmerklich. Sie lernten ihre Werke. Es gibt hier noch eine ganze Reihe weiterer ganz interessanter Punkte. Ich möchte mich gerne auf den beschränken. Wenn wir das Kapitel sehen, und ja, ich habe ja gesagt, es gibt einen Rahmen am Anfang und am Schluss und dazwischen wird das Bild gezeichnet, dann ist es kein schönes Bild. Sie waren widerspenstig, rebellisch. Sie waren vergesslich und begehrlich. Sie gierten mit Begierde, steht. Sie waren eifersüchtig, was verzehrt, Eifersucht. Ich kann Ihnen sagen, das verzehrt, das zerstört. Sie gingen einen schlechten Tausch ein, sie verachteten das liebliche Land, das Erdteil, das Gott zugeteilt hatte. Sie begaben sich unter ein sexuelles Joch. Sie erzürnten ihren Führer, dass er sündigte, und sie lernten die Werke der Umgebung. Was für ein niederspätterndes Zeugnis und gleichzeitig legt Gott damit auch den Finger in mein Leben. Ich hoffe auch in ihr Leben. Weil es geht darum, dass wir zurückfinden zu dieser Freude, ich komme nochmals auf Vers 5, zu diesem Glück der Auserwählten, zur Freude deines Volkes und zum Rühmen in deinem Herzen. Ich habe vor einer Woche mit einem Mann gesprochen, der gesagt hat, ich komme nicht frei von diesen Dingen. Und ich merke immer wieder, das ist so ein Punkt, wo ich sagen kann, eigentlich spüre ich es ja schon, aber ich komme nicht frei. Und ich habe gesagt, eigentlich habe ich dafür ihn gebetet, und ich bete das gleichermaßen für mich, dass ich eine Vision bekomme von diesem Glück und dieser Freude der Auserwählten. Weil das ist das, was zieht. Sonst blicken wir immer nur auf das, wovon wir nicht freikommen. Aber das ist doch ein Punkt, dass Gott in uns dieses Bild festigt und diese Freude schenkt. Auch in dieser Woche an die Freude der Auserwählten und diesem Glück. Zusammengefasst, der glückliche Auserwählte, um es mal so zu sagen, stellt Gottes Güte über alles. So beginnt dieser Psalm und so endet dieser Psalm. Der glückliche Auserwählte zweitens bekennt Sünde. Und er bekennt sie nicht pauschal, sondern er bekennt sie detailliert und genau. Und der glückliche Auserwählte, drittens, anerkennt Gottes Macht im Gericht und Rettung. Ich stelle Ihnen zwei Fragen auf diesem Zaun, ich stelle sie mir gleichermaßen auch. Wie tönt Ihre Lebensmelodie? Ist es immer noch die von Queen, We are the champions of the world? Bin ich immer noch auf dem Thron? Bin ich immer noch der Sieger dieser Welt? Das muss nicht vom Bekenntnis her sein. Ich meine mehr an ich denke mehr an die Momente, wo niemand mich sieht. In den Momenten, wo ich in meiner Familie zusammen bin und wo vielleicht eine solche Situation da ist, in Vers 33, Vers 32 und 33, wo ich so in die Enge getrieben werde, wo ich merke, aha, jetzt werde ich verleitet, um zu sündigen. Gott gebe es, dass Sie und ich mich in dieser Woche an diese Dinge erinnern. Und die zweite Frage ist, die erste Frage ist, wie tönte ihre Lebensmelodie? Und die zweite ist, auf welche Wunderstelle legt der Heilige Geist seinen Finger? Schließe mit Matthew Henry, hat diesen Psalm, in der Auslegung dieses Psalms hat er geschrieben, und es hat mich sehr berührt auch, was er geschrieben hat. Ich habe es übersetzt. Wir müssen Gott die Ehre geben durch das Bekenntnis. Und nicht nur durch das Bekenntnis von seiner Güte, sondern auch durch das Bekenntnis unserer eigenen Bosheit. Das eine, sagt er, dient für das andere als Folie. Unsere Bosheit lässt seine Güte umso klarer hervortreten, so wie seine Güte unsere Bosheit umso abscheulicher und skandalöser werden lässt. Das eine dient für das andere als Folie. Unsere Bosheit lässt seine Güte umso klarer hervortreten, so wie seine Güte unsere Bosheit umso abscheulicher und skandalöser werden lässt. Ich sage mit Spurgeon zusammen, möge der Heilige Geist diese Worte zur Förderung der Demut und der Dankbarkeit brauchen, und schließe nochmals mit den Versen 1 bis 5. Halleluja! Dank dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich. Wer kann die Machttaten des Herrn beschreiben und all seinen Ruhm verkünden? Wohl denen, die das Recht beachten, die Gerechtigkeit üben alle Zeit. Gedenke an mich, o Herr, aus Gnade gegen dein Volk. Suche mich heim mit deiner Rettung, dass ich das Glück deiner Auserwählten schaue, dass ich mich freue an der Freude deines Volkes und mich rühme mit deinem Erbteil. Amen.